Ja, es gab einen deutschen Bundeskanzler, dessen Namen ich verschweigen möchte lieber. Der hatte nicht so eine tolle Beziehung zu dem Thema Visionen und Utopien. Der meinte, wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen. Und es gab aber einen Österreicher, einen großen Denker, der Begründer der Zukunftsforschung, Robert Jung, der meinte, in einer verrückten Welt muss man verrückt sein, um normal sein zu können. Und das geht schon in die Richtung, was mein Verständnis ist von Utopien, von richtigen, guten, visionären Gedanken. Das sind eigentlich nichts anderes als die Vorwegnahme einer besseren Zukunft. Sie sind Realität. Für die Menschen, die wirklich an eine Utopie, eine gute Utopie glauben. Und von einer solchen sprechen wir heute, von Muhammad Yunus, von dem wir, ich denke, sehr viel lernen können, auch über dieses Metathema darüber, Utopien, Visionen. Er war Wirtschaftsprofessor in den Vereinigten Staaten von Amerika, ging als aus einer relativ wohlhabenden Familie aus Bangladesch nach Amerika, studierte an einer Elite-Universität Wirtschaftswissenschaften, erfuhr dann von der Unabhängigkeitsbewegung in seinem Land, sah das als einen Auftrag für ihn, zurückzugehen und seinem Land zu helfen. Das hat er dann auch getan. Und als das Land dann tatsächlich die Unabhängigkeit kam. Aber mit der Unabhängigkeit kam eine Hungerkatastrophe nach der anderen in seinem Land. Und er machte sich tiefe Gedanken, wie kann ich denn meinem Land helfen? Und er stellte fest, was ich gelernt habe in Wirtschaftswissenschaften, selbst an der besten oder einer der besten Universitäten, in einem der wohlhabendsten Länder der Welt, damit kann ich den Armen gar nicht helfen. Ich weiß eigentlich nur, wie man die Reichen noch reicher macht. Ich habe keine Ahnung davon, wie ich den Armen irgendeinen Beitrag geben kann. Er sah, wie Menschen, wenn er in die Universität ging und wieder seine Vorlesungen hielt, wie draußen Menschen vor der Türe elend versterben, verhungern. Und das bewegte und berührte ihn so sehr, dass er sich sagte, da muss ich etwas tun, da will ich etwas tun. Und er hat die zweite Definition von Macht. Ich habe eine besondere Definition. Es gibt zwei Definitionen von Macht, so nach meinem Denken. Der eine hat Macht, der andere macht was. Und das sind die Machthaber visionären Denkens. Und dieses Denken hat eben Yunus für sich entschieden, er macht etwas. Und hat dann nicht mehr aufgehört, darüber nachzudenken, was er tun kann, an dieser Front den Ärmsten zu helfen. Und er hat dann mit seinen Studenten entschieden, sie gehen raus aufs Land, vor die Stadt von Chittagong, um mit den Allerärmsten, den Menschen, die auf dem Land vergessen wurden irgendwo von jeglicher Entwicklung, zu sprechen. Er fragte Menschen, was ist denn eigentlich aus eurer Sicht die Ursache eurer Armut? Was braucht ihr? Und die Antwort war für ihn so, dass er immer wieder selbst noch heute in Erregung kommt, wenn er diese Geschichte erzählt. Die Antwort war, wir brauchen umgerechnet $1. Die Antwort hätte er nicht erwartet. Wir brauchen diese Hilfe, wir brauchen dies oder jenes, aber wir brauchen $1, war für ihn eine sehr überraschende Antwort. Er fragte nach, warum $1? Ja, ganz einfach. Dann können wir uns den Rohstoff selbst kaufen, den uns bisher ein Ausbeuter zur Verfügung stellt oder den wir uns kaufen müssen für Wucherzinsen von einem Geldverleiher. Ja, wie viel mussten Sie denn zahlen von einem Geldverleiher? Ich habe das dann mal nachgerechnet, diese Zahlen. Ich glaube, die machen das besonders plastisch. Wenn man das auf einen Jahreszinssatz hochrechnet, die mussten natürlich das viel kurzfristiger zurückzahlen, aber wenn man das auf einen Jahreszins hochrechnet, die Kleinigkeit von über 10.000% Zinsen. Können Sie mir einen Unternehmer nennen, irgendwo in irgendeinem Land der Welt, der mit 10.000 einen Zinssatz von über 10.000% irgendein vernünftiges Geschäft machen kann? Nein, das geht nicht. Jonas hat an einer späteren Gelegenheit etwas gesagt, das ich jetzt an der Stelle vorziehen möchte. Er hat gesagt, wir im Westen haben so leichtfertig eine Vorstellung, dass die Ärmsten der Armen nichts können. Wir müssen denen Bildung geben, wir müssen denen Unterstützung geben, Almosen geben, wir müssen denen etwas geben, weil sie nichts können. Sie sind Analphabeten oft. Und Jonas sagt, das ist der größte Irrtum überhaupt, gleich am Anfang. Weil er fragte bei einer Veranstaltung, die ich selber die Freude hatte mitzuveranstalten, vor 1997 war das bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Frankfurt, 200 Spitzenbanker aus Deutschland waren damals dabei. Und er fragte diese Menschen, ich möchte Ihnen eine ganz einfache Managementaufgabe geben, Sie sind doch alles toll ausgebildete Menschen. Wer von Ihnen ist in der Lage, eine Familie von einem Dollar am Tag zu ernähren, am Leben zu erhalten? Ja, das war ihnen dann klar, die müssen etwas können. Das ist eine Leistung, eine große Leistung. Ja, die haben viele Fähigkeiten, nur sie haben überhaupt keinen Spielraum, diese Fähigkeiten zu entwickeln. Überhaupt keinen Spielraum. Yunus nennt diese Menschen auf eine liebevolle Art Bonsai-Menschen. Die hat man in einen winzig kleinen Topf, das sind Bäume eigentlich, der Samen für große, starke Bäume. Man gibt ihnen aber den Lebensraum von einem ganz kleinen Topf und dann werden eben Bonsai-Menschen daraus. Und nicht große, starke Menschen, wie sie es eigentlich sind und sein können. Und Yunus gab dann diesen Menschen einfach dieses Geld. Aber weil er Unternehmer war und Wirtschaftswissenschaftler, gab er es ihnen nicht geschenkt, sondern als einen Kredit. Und vereinbarte mit ihnen, nach Beratung mit ihnen, wie schnell sie das zurückzahlen möchten und können und sonst nichts. Keine Vorgaben, was sie damit anfangen. Keine Beratung, keine Besserwisserei. Vertrauen. Wir haben vergessen in unserer Kultur, was das Schlüsselwort für Wirtschaft eigentlich bedeutet. Kredit heißt, kommt von Credere und heißt schlicht Vertrauen. Das haben wir vergessen. Ja, wir denken an Formulare und an Bürokratie und an Rechtsanwälte und alles Mögliche, aber nicht an Vertrauen, wenn es darum geht, worum es bei der Vergabe von Geld geht, das wieder zurückbezahlt werden muss. Und Yunus gab den Menschen dieses Vertrauen. Sie haben das vereinbarungsgemäß zurückbezahlt. Und dann begann einfach so eine Geschichte, wie sich das Stück für Stück immer weiter ausgeweitet hat, eskaliert hat. Immer wieder war es erfolgreich. Die Kredite wurden zurückbezahlt. Irgendwann begann Yunus dann darüber nachzudenken, wäre es nicht gut, wenn wir auch Frauen einbeziehen. Wir sprechen von einem muslimischen Land, wo bis zu diesem Zeitpunkt nicht mal 0,1% der Kreditempfänger, die Kredite bekommen haben von Banken, Frauen waren, es waren nur Männer. Und er wollte was für Gender Balance tun. Und okay, gut, er vergab dann auch dann diese Kredite an die ärmsten Frauen. Und irgendwann fing er an zu vergleichen. Das Ergebnis war etwas überraschend. Die Männer zahlten zu 85% pünktlich zurück, die Frauen zu 99%. Also als guter Kaufmann ist es klar, welche Entscheidung er dann getroffen hat. Die Männer haben fast keine Kredite mehr bekommen, es waren dann fast nur Frauen. Warum war es für diese Menschen kein Problem, diese Kredite zurückzuzahlen? Wir sprechen von einem Kreditsatz, der aus unserer Denkweise immer noch hoch ist. Von 20% Zinssatz. Auch die Ärmsten der Armen zahlen 20% Zinsen. Wir müssen wissen, Bangladesch hat eine andere gesellschaftliche Struktur und wirtschaftliche Struktur. Da gibt es viel mehr Unwägbarkeiten. Auch die normalen Banken können nicht unter 20% Kredite vergeben an niemanden. Auch die normalen Unternehmen zahlen in Bangladesch 20% Zinsen. Also ist tatsächlich ein Gleichgewicht von ihm hergestellt. Und zudem hat kein Mensch in der Welt jemals zuvor einen Weg gefunden, wie man mit 20% Zinsen ein Banking-System für die Ärmsten der Armen mit Kreditsummen, die dann auch in der Anfangszeit schnell bei im Durchschnitt 20 Dollar lagen. Das hat kein Mensch vorher geschafft. Für Yunus war klar, die einfache Überlegung, Wenn ich ein Bankensystem aufbauen möchte für die Ärmsten der Armen, dann muss es nachhaltig sein, auch wirtschaftlich nachhaltig sein. Wenn ich abhängig bin von einem irgendwie Zuschussbetrieb, von Spenden oder Staatsgeldern oder irgendetwas, dann ist es wieder eigentlich letztlich eine Entwürdigung für die Ärmsten, weil sie werden wieder nicht ernst genommen. Jonas hat aber auch was anderes gemacht. Er hat gesagt, diese Bank ist nicht meine Bank. Ich will sie nicht haben. Das ist nicht für mich. Ich mache diese Bank nicht für mich. Ja, ich mache sie auch nicht für irgendwelche Shareholder. Ich mache sie für die Ärmsten. Das heißt im Klartext, die Bank muss den Ärmsten gehören. Die Ärmsten, die dann gleichzeitig, ja, weil es eine Genossenschaftsbank nach unserem Sprachgebrauch ist, Besitzer der Bank ist, sind dadurch prinzipiell die Nutznießer von allem, was da an Vernünftigen und Guten gelingt. Die Ärmsten der Armen wollten aber ganz lange Zeit keine Rendite haben. Die wollten, dass das Geld drin bleibt in der Bank und dass neue Projekte entstehen, neue Formen der Umsetzung der Grundidee, dass man ihnen vertraut, dass man ihnen Mittel und Wege gibt, in die Hand gibt, dass sie ihr Leben wirklich selbst in die Hand nehmen können. Und einer der wichtigsten Sprüche von Yunus, den haben Sie schon angesprochen, er sagt, Almosen sind eine Beleidigung und die schlimmste Form der Beleidigung. Ein Almosen trägt die Botschaft in sich, du kannst nichts, du taugst nichts, aus dir wird nie was, du schaffst es einfach nicht. Ja? Ein Kredit ist was vollkommen anderes. Das ist die Botschaft, du kannst es, ich glaube an dich, ich vertraue dir, du packst es. Und deswegen, wenn man sich diesen Bildband anschaut, in diese Gesichter schaut, Sie werden das in diesen Bildern sofort bestätigt sehen. Das ist wie, als würde man einen Lichtschalter anschalten. In diesen Augen ist Selbstvertrauen, ist Würde zurückgekehrt und sie bauen etwas auf. Das Verhalten von diesen Menschen ändert sich aber in ganz vieler anderer Hinsicht noch. Diese Menschen zum Beispiel lösen eigentlich nur durch die Form des Kredits im Effekt viele andere gesellschaftliche Probleme, für die so viele Nichtregierungsorganisationen in die Welt gesetzt wurden. Zum Beispiel das Thema Bevölkerungsexplosion. Eine Frau, die einen Kleinkredit bekommt, damit ein kleines Unternehmen beginnt, hat ab diesem Tag eine andere Familienplanung. Ja, kann man ganz einfach nachmessen. Ein Wundermittel in Bezug auf Bevölkerungsexplosion. Stopp. Dass die Frauen dadurch eine ganz andere Stellung in der Gesellschaft bekommen, braucht man, denke ich, nicht ausführen. Die Frauen von Grameen waren so schlau, dass sie nicht einfach jetzt gesagt haben, so, jetzt haben wir die Chance, jetzt nehmen wir die Macht in die Hand, alles auf einmal, sondern sie haben den Männern bewusst ein Feld überlassen, was eigentlich auch eine Diskriminierung der Frauen ist, nämlich den Vertrieb der Waren, der Produkte, die sie herstellen, auf dem Markt, auf dem nächstgelegenen Markt. Das war eine Männerdomäne und die Frauen haben es bewusst den Männern gelassen, weil dadurch das Ganze viel friedlicher abgelaufen ist und die Männer sich besser daran gewöhnen konnten, an die neue Lage. Ja? Und, aber zum Beispiel nehmen wir Bildung. Ja? Viele Menschen sagen, der Schlüssel für Entwicklung ist Bildung. Wie sieht die Wirkung des Kleinkredits auf das Thema Bildung aus? Folgendermaßen, diese ärmsten Frauen, das Erste, worin sie investieren, nachdem ihr Unternehmen läuft, sind ihre Kinder. Und zwar alle ohne Ausnahme. Die Analphabetenquote bei den ersten Kreditnehmern lag 80-90%. Die Analphabetenquote bei den Kindern 0%. 0%. Keine Analphabetismus. Sie haben gefordert, dass Grameen Bildungskredite auch dann einführt nach einiger Zeit. Ganz viele dieser Kinder sind heute an den Elite-Universitäten im Land und im Ausland. Höchst motiviert. Da bedarf es keiner Motivationsprogramme, da bedarf es keiner sonstigen Form. Die Chance, eine große Lebenschance wahrzunehmen, die wird wahrgenommen von diesen Menschen. Und das wissen die ganz genau. Und deswegen brauchen sie eigentlich nichts anderes als im Kern die Botschaft, ich glaube an dich, ich vertraue dir, ich weiß, du hast tolle Fähigkeiten. Die machen keine Beratung, welche Unternehmungen sie tun sollen. Aber etwas anders läuft. Und das ist ganz entscheidend noch für den Erfolg. Wie kann es gelingen, dass diese Menschen zuverlässig ihre Kredite zurückbezahlen? Wie kann es gelingen, dass dieses ganze System wirklich funktioniert? Und wie kann es sein, dass man auch mit 20% dieses gesamte System mit so kleinen, vielen, vielen Kleinkrediten, dass es sich rechnen kann? Ein großes Mysterium. Jonas fand dafür folgende Lösung, die er im Laufe von einigen Jahren natürlich auch durch Trial and Error entwickelt hat. Ja? Aber er sagte in hoher Verbeugung vor diesen Menschen, meine Professorinnen dafür, um das zu entwickeln, waren die Ärmsten. Das waren meine zweite Generation von Professoren. Von denen habe ich es eigentlich gelernt. Ich war nur der Zuhörer und derjenige, der das dann organisiert hat. Und das System sieht folgendermaßen aus. Wenn Menschen bei der Grameen Bank einen Kleinkredit haben wollen, muss er vier weitere Menschen finden, die das auch wollen. Das ist kein Kundenakquise-Trick dabei, es hat einen ganz anderen Grund. Diese fünf Menschen müssen füreinander bürgen. Keiner von denen kann mit dinglichen Sicherheiten bürgen, weil niemand etwas hat. Darauf kommt es auch nicht an. Es kommt auf eine soziale Qualität an. Diese fünf Menschen, die eine Kreditgruppe bilden, die denken gemeinsam darüber nach, wen sie ansprechen. Also der Erste, der beginnt, denkt darüber nach, wen spreche ich an, sonst noch. Wenn die fünf sich gefunden haben, schauen sie sich genau an, was der andere tut. Also den Blick auf das Businessmodell übernimmt diese Gruppe, nicht die Bank. Wenn dann der erste Kredit an diese Gruppe vergeben wird, dann üben die das Controlling aus gleichzeitig. Ja? Ein hervorragendes Controlling, das erfolgsorientiert ist. Ja? Die haben kein Interesse, dass der Misserfolg hat, irgendeiner. Die haben ein Rieseninteresse, dass jeder erfolgreich ist mit seinem Kredit, weil sie sonst selber das praktisch in die Bürgschaft treten müssen. Sehr positiv, sehr konstruktiv, sehr lösungsorientiert. Ja? Und nicht die bösen Banker, die dann jemanden eine Gardinenpredigt halten, also nichts davon, eine ganz andere emotionale Welt. Und es geht aber noch weiter. Was machen die Gruppen noch? Sie denken darüber nach, wie sie ihre wirtschaftlichen Tätigkeiten vernetzen können. Vernetztes Wirtschaftsdenken. Hochmodern. Bei uns spricht sich auch langsam rum, dass vernetztes Wirtschaftsdenken ein ganz interessantes Erfolgsmodell ist, auch bei uns. Ja, ist dort seit über 20 Jahren Erfolgsmodell. Noch weiter. Diese Gruppe ist die Keimzelle eines Think Tanks auf dörflicher Ebene für die Entwicklung der ganzen Dorfgemeinschaft. Die denken intensiv darüber nach, und sie gehen auch in die Politik. Sehr viele Graminfrauen sind in den Parlamenten vertreten. Völlige Überraschung, in den Regionalparlamenten von Bangladesch, einem Land, das immer noch zutiefst muslimisch geprägt ist, wo die Mullahs immer noch so die letzten Richtlinien und Weisheiten von sich geben. Dort sind fast die Hälfte der Menschen in den Regionalparlamenten Frauen. Und zwar fast durch die Bank Graminfrauen. Also emotionale Intelligenz, kann man in unserer Sprache sagen, ist das Erfolgsgeheimnis, wie dieses Bankensystem funktioniert. Und es funktioniert unglaublich gut und sicher. Es kamen dann Menschen, die sagten, ja gut, okay, Yunus ist halt ein Charismatiker, erster Güte, wow, der kann das einfach aufgrund seines Charismas, machen die mit und sind so begeistert, die Menschen. Okay, sagte Yunus, dann gehen wir in eine Region, die weit weg ist und ich nehme ganz bestimmt keinen Einfluss auf die Region, ich werde es nie besuchen, also es wird mit mir nichts zu tun haben, hat auch funktioniert. Dann kam, ja, aber die Asiaten, die haben schon irgendwie so Gene in sich, da ist schon was da, aber denken wir mal nach gemeinsam, wo ist denn die schwierigste Region der Welt? Und dann hat Yunus gesagt, okay, ihr sagt mir, wo die schwierigste Region der Welt ist. Hat man gemeinsam im Konsens festgestellt, das war Uttar Pradesh in Nordindien. Okay, die Antwort von Yunus können Sie sich denken. Nächstes Projekt, Grameen Bank Uttar Pradesh. Da hatte ich die Freude, mit meiner kleinen NGO, Terra One World Network, ein kleines bisschen finanziell beitragen zu können, weil ein Kleinkreditsystem in der Anfangsphase braucht Unterstützung. Ansonsten wird es schon erheblich verkompliziert, hatte auch Yunus in der Anfangszeit. Aber inzwischen, vor knapp 20 Jahren, hat er gesagt, finito, Schluss, aus, vorbei, wir sind eine Bank. Wir sind kein soziales und wir sind keine Sozialorganisation. Wir sind eine Bank, bloß eine Bank der ganz anderen Art. Okay? Zwei, drei Jahre, maximal 5 Jahre braucht die Aufbauzeit eines funktionierenden Kleinkreditsystems. Das sind die Erfahrungswerte. Gut, apathisch hat man es begonnen. Wir haben ein bisschen Geld rübergeschickt und haben eine zweite Rate für eben nach 2 Jahren versprochen. Vorher schon kam der Brief, danke, schickt es woanders hin. Wir brauchen es nicht mehr. Ja? Wir haben den Break-Even-Point überschritten. Es funktioniert. Dann kam natürlich Afrika, das ganz große Argument gegen alle vernünftige und Entwicklungsfähigkeit. Afrika, da geht es ganz bestimmt nicht. Okay, natürlich gibt es auch viele, viele Kleinkreditprojekte inzwischen, die auch in Afrika funktionieren. Dann kam Yunus selbst auf die Idee und gesagt, es gibt doch noch eine Gruppe, wo ich es selber sagen würde, da wird es verdammt schwierig. Die Bettler. Die Bettler. Okay, hat er ein Programm für Bettler aufgesetzt und da verlangt er keine Zinsen. Und zwar, weil die Bettler in einer bestimmten Falle sitzen. Die haben nämlich bereits ein Businessmodell. Betteln ist ein Businessmodell. Ja? Und wenn die jetzt plötzlich auch was zum Verkauf anbieten, machen sie folgende Erfahrung. In dem einen Haushalt werden sie als Straßenverkäufer akzeptiert, der andere Haushalt funktioniert einfach besser als Betteln. Ja? Deswegen sind das im Augenblick zum großen Teil noch Halftime-Beggars. Ja? Also aber 20-30% hat es auch bei denen schon funktioniert. Die haben den einen Shop haben sie aufgegeben und sind ganz und gar übergegangen, Unternehmer zu werden. Die Zinsen, die normalerweise, die Zinsen, die sie bezahlen müssen, diese 20%, das wird oft gefragt, aber ist das nicht doch zu hoch? Sollte man das nicht subventionieren? Viele Hilfswerke, die irgendwann merkten, das ist schon ein interessantes Modell, was der Yunus da sich ausgedacht hat, ja, mit den Kleinkrediten. Und die haben dann auch gesagt, 20%, na, das machen wir nicht mit, das ist unwürdig, das ist menschenverachtend und haben sie teilweise bitterbös angegriffen. Und Yunus hat gesagt, denkt bitte nach. Wenn einer anfängt, subventionierte Zinsen zu geben, dann kommt jemand anders auf die glorreiche Idee, noch mehr zu subventionieren und so weiter und so weiter und so fort. Diese Geschichten kennen wir ja auch aus unseren Wirtschaftssystemen. Und ihr zerstört funktionierende Systeme. Und okay, die Hilfswerke haben nicht gehört und haben eben das gelernt. Und teilweise sehr bitter gelernt und mussten feststellen, genau so ist es gekommen. Sie haben eigentlich Systeme zerstört und die Rückzahlungsquote, weder die Rückzahlungsquote wurde besser dadurch, noch die wirtschaftliche Entwicklung der betroffenen Menschen. Ganz im Gegenteil, subventionierte Kleinkreditsysteme, da funktioniert die soziale Entwicklung der Menschen, der wirkliche Aufstieg in der Gesellschaft viel schlechter und nicht besser. Ja. Unterschätzen Sie nicht, niemals mehr, nachdem Sie sich mit dem Thema Kleinkredite beschäftigt haben, die Frage der Würde der Menschen. Das ist der Schlüssel. Ohne Würde der Menschen kann man nicht wirklich etwas in Partnerschaft und Fairness und Menschenwürdiges tun am Ende. So, das war kurz zu dem Thema Kleinkredite. Und das bildete eigentlich nur eine Grundlage, zu dem eigentlichen Thema, Social Business. Yunus hat dann irgendwann darüber nachgedacht, was können wir denn sonst noch machen? Kleinkredite, wunderbar. Und dann hat er eben Versicherungen angefangen, eine Art Altersvorsorgesysteme aufgebaut, hat Bildungskredite auch gegeben. Aber ihm war klar, das sind Dinge, die gut sind, die wirkungsvoll sind, aber wie schaut es zum Beispiel aus, Zugang zur Energie? Ja. Die ärmsten Menschen werden nicht von selber darauf kommen, dass sie jetzt zusammenlegen und dann Überlandleitungen sich ins Dorf legen lassen. Das wird so nicht funktionieren. Ja? Also es gibt klare Limits der Kleinkreditidee. Also dachte er darüber nach, wie können wir hier Entwicklungen machen. Und jetzt kommen wir auf eine völlig neue, noch viel, viel weitreichendere Ebene gesellschaftlicher Veränderungsprozesse. Yunus kam zunächst auf den Gedanken, tragbare Dorftelefonhäuschen, bei uns heißen sie Handys, hier in die Dörfer zu bringen. Und kam auf den Gedanken, Handys sind ein wunderbares Instrument, um den Menschen Zugang zu wichtigen Informationen zu verschaffen, über die Marktpreise. Die Frauen können ja nicht auf den Markt selber gehen, ja, und können sich nicht wirklich erkundigen, was sind denn wirklich die Marktpreise. An bestimmten Stellen wurde dann immer noch ganz schön abgeschöpft. Ja? Wertschöpfung nenne ich das, statt Wertschöpfung. Die Informationschance hat das völlig verändert. Und Zugang zu Informationen, braucht man wirklich nicht erläutern, ist in jeder Hinsicht eine extrem wertvolle Geschichte. Also hat er einen Partner gesucht und fand den in der norwegischen Telekom, Telenor heißt die. Die war zu dem Zeitpunkt noch ein staatliches Unternehmen und hat dort einen Vertrag geschlossen über die Einführung von der Telekommunikation, Handys und so weiter in Bangladesch. Grameen Phone ist inzwischen das größte Unternehmen des Landes überhaupt. Noch viel, viel größer als Grameen Bank. Grameen Bank hat inzwischen 8 Millionen Kunden. Grameen Phone ist der größte Steuerzahler von Bangladesch überhaupt. Extrem erfolgreich. Die haben im letzten Jahr einen Überschuss, die Dienstleistungen sind dann nicht nur für die Ärmsten, sondern für das ganze Land, sonst wäre es auch nicht das größte Unternehmen des Landes überhaupt. Eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Im letzten Jahr hat Telenor aus diesem Unternehmen 320 Millionen Dollar in die eigenen Taschen eingesteckt. Warum? Weil der Vertrag, den Yunus geschlossen hat, dann von den neuen Telenor-Besitzern, die das dann privatisiert übernommen haben, nicht mehr anerkannt haben. Eigentlich war vereinbart mit dem norwegischen Staat, ihr gebt das Geld dafür, damit wir es aufbauen können, ihr bringt das Know-how nach Bangladesch und wenn wir das schön erwirtschaftet haben, ja, ab dem Augenblick wird es überschrieben an die Ärmsten. Das wollte Yunus für diese Unternehmen, für diese Social Businesses alle haben. Und das funktionierte eben nicht wegen der Vertragsverletzung. Das ist bis heute ein offener Streit, der ist nicht ausgetragen. Selbst als in Oslo dann die Friedensnobelpreisverleihung stattfand, war das in allen Medien in Norwegen das ein Riesenthema. Fast alle waren komplett und eindeutig auf der Seite von Yunus, hat aber Telenor nicht gejuckt. Yunus hat aber dann in Norwegen bei der Nobelpreisverleihung erstmals diese Vision von Social Businesses zu einem Weltthema gemacht. Er hat gesagt, nachdem wir jetzt gesehen haben, ein soziales Problem, die bitterste Armut von 2/3 der Menschheit, lässt sich durch ein Unternehmen viel besser, viel wirkungsvoller, viel effektiver, viel menschenwürdiger lösen, als durch jegliche Form der alten Entwicklungszusammenarbeit. Ja? Und lasst uns das jetzt übertragen auf alle anderen Themenfelder der Wirtschaft. Lasst uns den Armen Zugang verschaffen zu dem Know-how, zu Wirtschaftsweisen, die ihnen helfen, aus der Armut rauszukommen. Lasst uns folgendes neues Unternehmensdesign in die Welt bringen. Unternehmen, die nur einen einzigen Gründungszweck haben, gesellschaftliche Probleme zu lösen. Kein Profit. Keine Profitmaximierung. Das ist nicht das Ziel von dieser neuen Unternehmensform. Einzig und allein Social Profit. Gesellschaftlicher Nutzen zu stiften. Und Yunus ist in Bezug auf die Investitionen und die Renditeseite sehr radikal, aus gutem Grund. Er sagt, bei Social Businesses, wo es darum geht, den Ärmsten erstmal rauszuhelfen aus diesen völlig entwürdigenden und schwachen Situation, da möchte ich, dass die Investoren auf jegliche Rendite verzichten. Komplett. Das heißt, sie verlieren Geld, aber nicht viel. Ja, wenn die Inflation nicht so hoch ist, dann verlieren sie wenig und nach 2-3 Jahren kriegen sie ihr Geld auch wieder zurück. Ja, und mit diesem Modell hat Yunus in dem Jahr, wo er den Nobelpreis bekommen hat, im Februar 2006 einen interessanten Besuch gemacht. Er wurde eingeladen von Frank Ribou, das ist der CEO, der Chef von Danone in Frankreich. Und was wollte Ribou? Einen Scheck überreichen, über 1 Million. Und gut, bei dem Gespräch hat dann Yunus gleich gesagt, danke, nein, ich will keinen Scheck von Ihnen. Ich nehme ihn nicht an. Ja, was dann? Können wir nicht ein Geschäft machen? Okay, wie könnte das aussehen? Ja, Sie sind doch spezialisiert auf Joghurts. Ja. Ist das nicht so, dass sich Joghurts verdammt gut eignen würden als Trägermasse, in das man eigentlich Nahrungsbestandteile reinstecken kann, die in der Ernährung der Ärmsten normalerweise fehlen und viele Mangelkrankheiten dann auslösen? Ja. Ribou hat gesagt, das ist kein Problem, das ist wirklich eine gute Idee und ist überhaupt kein Problem. Natürlich können wir das machen. Das identifizieren wir ganz schnell und können wir ganz schnell machen. Okay, dann sagte Yunus, aber Moment mal, die Leute, die den Joghurt kaufen, die müssen ja auch nicht nur für den Joghurt, sondern auch für den Becher bezahlen. Ja. Können wir den nicht auch essbar machen? Einen essbaren Joghurtbecher? Und Ribou sagte, verdammt schwierige Aufgabe, aber ich gebe sofort den Auftrag an unsere Forschungsabteilung, den zu entwickeln. Der Joghurtbecher, der im Moment noch genutzt wird, das ist umgesetzt worden, der ist biologisch abbaubar, aber noch nicht essbar. Aber das Prinzip ist gefunden und dauert nicht lange, gibt es einen auf Maisbasis entwickelten Joghurtbecher, der essbar ist. Was heißt das für, schauen wir ganz kurz mal rüber auf die Seite von Danone. Ja, Danone bekommt von Yunus eine unglaublich wertvolle Innovation geschenkt. Yunus war aber noch nicht ganz fertig mit seiner Bedingung oder seinem Wunsch an Ribou. Er sagte, jetzt kam der schwierigste Teil, ich möchte, dass Sie alles Know-how dafür liefern, das Geld dafür liefern, Ihre Leute gehen nach Bangladesch, bauen das mit uns zusammen auf, nach unseren Vorgaben, wir haben das Sagen, ihr seid die Umsetzer. Ja? Und am Ende verschwindet ihr aus dem Unternehmen, geht ihr raus, wenn ihr euer Geld zurückbezahlt bekommen habt von uns, aus der Erwirtschaftung dieser Geschichte. Frank Ribou zögerte nach den Worten von Yunus nicht mal eine Sekunde und streckte die Hand aus, Handschlag drauf, das ist vereinbart. Ja. Yunus war dann doch ein bisschen verunsichert über diese Geschwindigkeit und hat dann ihm eine E-Mail geschrieben, hat es nochmal schön zusammengefasst und bekam wiederum in derselben oder analogen Geschwindigkeit die Antwort, der Vertrag ist schon fertig, morgen haben Sie von unserem Rechtsanwälten den fertigen Vertrag in diesem Sinne. Und da steht genauso drin, nichts anders, als wir das besprochen haben. Ja? Okay, das kam zustande, wir sprachen von Februar 2006. Im November 2006, also noch vor der Nobelpreisverleihung, die fand am 10. Dezember 2006 statt, hat ein Fußballer, den Sie ganz gut kennen, durch diese Bewegung hier, können Sie sich erinnern? Zinedine Zidane, der hat diese Fabrik eingeweiht. Mit großer Freude und Stolz. Das ist nur für eine Region, ich möchte jetzt nicht in die Details gehen. Da ist ganz, ganz viel Entwicklungsarbeit. Die Leute von Danone haben gesagt, wir leiden fürchterlich unter dieser Zusammenarbeit und wir sind unheimlich glücklich dabei, weil wir werden gezwungen, alles, was wir bisher an Fachkompetenz aufgebaut haben, auf den Prüfstand zu stellen und neu zu denken und zu verändern. Es sind viele Probleme zu lösen. Natürlich musste dieser Joghurt auch bezahlbar sein. So bezahlbar, dass am Ende trotzdem auch noch gleichzeitig wiederum das als ein funktionierendes wirtschaftliches System funktioniert. Sehr schwierig, sehr, sehr, sehr schwierig. Ja, ist gelungen, läuft, schwierig auch, mit Schwierigkeiten. Da kommt noch eine ganz interessante, wichtige Aussage. Yunus hat, weil er ja an einer ganz bestimmten Front innovativ ist, ja, eine neue Haltung entwickeln können, die uns sehr fremd ist, nämlich seine Beziehung zu Problemen. Ja, wir wollen Probleme vermeiden. Das ist unsere Kultur. Was kann Schlimmeres passieren, als Probleme auf uns zukommen, zu sehen? Und Yunus sagt, das sagt er eben auch bei dieser Veranstaltung in Frankfurt zu den Bankern, er hat gesagt, ihr habt einfach die falsche Haltung. Ja, Probleme, was sind Probleme? Probleme sind der Treibstoff für Innovationen. Und deswegen heißen wir jedes Problem auf das Herzlichste willkommen. Sie helfen uns weiter. Wir denken so lange darüber nach, mit der Energie, dass wir immer wieder ein Stück weiterkommen, dass wir immer mehr entwickeln. Und diese völlig neue Konstruktion, diese völlig neue Welt von wirtschaftlichem Denken, von Social Businesses, Stück für Stück und jeden Tag ein Stück weiter erobern, erschließen, erbauen. Das hat Yunus mit Grameen Danone in dieser Zusammenarbeit geleistet. Und dann ging es jetzt Schlag auf Schlag. Dann das nächste, als das in Frankreich bekannt wurde, kam Veolia, einer der größten oder gar der größte Wasserkonzern der Welt. Ne? Und Yunus hat gesagt, ja klar, mit euch können wir auch zusammenarbeiten. Wir haben in Bangladesch ein Riesenproblem. In weiten Gebieten ist das Wasser tatsächlich arsenverseucht. Ja, also jeder Schluck Wasser ist ein Stück tot, stückchenweise. Ja. Wir haben ein Riesenproblem. Wir müssen, wie schaffen wir das? Wie können wir das Problem lösen? Ist gelöst, Grameen, Veolia steht, arbeitet, funktioniert und hat das klare System, wie es sich ausbaut und skaliert. Dann kam General Electric. Die machen nicht nur in der Elektrizität etwas, sondern auch im Gesundheitsbereich einiges und haben im Gesundheitssektor etwas entwickelt. Dann kam Intel. Mit Intel gab es eine unglaublich große Vision. Da wollen sie jetzt in Bangladesch erstmal erreichen, dass das ganze Land, alle Menschen Zugang zu Internet bekommen. Und zwar in ein paar Jahren, in wenigen Jahren. Und dann kommt aber gleich die nächste Vision. Wir denken auch noch gemeinsam, wie wir das skalieren können, dass wirklich alle Menschen, auch die vielen, 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 vielen armen Menschen, Zugang zu dieser neuen Weltbibliothek Internet bekommen und Weltkommunikationsplattform. Dann kam ein Unternehmen nach den anderen, die jetzt hier rein wollen. Cisco ist mit denen in Gesprächen, machen gerade ein Pilotprojekt. Und ich hatte das große Glück, die große Freude, Yunus schon 1997 kennenzulernen. 1996 stieß ich auf seine Innovation. Damals war ich sogenanntes Creative Member im Club of Budapest und ich habe dann dem Erwin Laszlo vorgeschlagen, können wir ihm nicht im nächsten Jahr, 1997 war das dann, einen Preis geben, den wir so spektakulär organisieren, dass die Idee alle Leute mitbekommen. Haben wir gemacht. Paulskirche und haben wir alle, was wir auftreiben konnten, waren da. Es war der Richard von Weizsäcker da, es war der Lothar Späth da, der auf den Yunus die Laudatio hielt, extrem toll ja, auch gesprochen hat. Es war der Sir Peter Ustinov da und. Die Paulskirche war krachend voll, weil noch jemand anders da war, ein gewisser Michael Gorbatschow. Aber alle waren tief bewegt, auch über Yunus, ganz tief bewegt. Aber dann war es das. Nicht mehr Effekt. Man war noch nicht so elektrisiert, angestoßen dadurch, dass mehr draus wurde. Ich hatte mir mehr erhofft, muss ich ganz offen sagen, aber die Zeit war halt noch nicht reif oder wir waren zu schwach. Jedenfalls seit der Zeit verfolge ich diese Sache und bin mit Yunus in Kontakt. Und 2006, an dem Tag, das glaube ich war der 12. Oktober 2006, wurde bekannt gegeben durch die Medien, er bekommt den Friedensnobelpreis. Am gleichen Tag bekam ich einen Anruf vom Hertha Verlag und die haben dann gefragt, ob ich dann so ein Büchle schreiben kann. Wunschtermin spätestens in 3 Wochen. Abgabe vom fertigen Manuskript. Und dann habe ich gesagt, okay, ich sehe ein, das macht Sinn. Und okay, ich versuche es zu machen, hat auch geklappt. Das Buch verschiebt sich irgendwo auch von selbst, muss ich sagen, mit der Begeisterung, mit der Freude und der Ehre, die ich empfunden habe, das machen zu dürfen. Und aber gleichzeitig in der Zeit war ich auch Sprecher eines Wirtschaftsverbands, wo ich übrigens nicht mehr bin, dem Bundesverband für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft, durfte ich so praktisch so der freie Querdenkergeist sein und war gleichzeitig Sprecher, ich durfte es nach außen auch noch vertreten, meine verrückten Ideen, die ich da vertrat. Und damals, vor dieser Bekanntgabe vom Friedensnobelpreis, hatte ich einen Plan schon. Ich wollte die besten Vordenker, die aus meiner ganz persönlichen, egoistischen, begrenzten Vorstellungsgabe, besten Vordenker, die wollte ich bei einem sogenannten Vision Summit versammeln. Im Juni 2007, Juni 2007, klingelt da was? G8-Gipfel in Deutschland. Ich wollte, dass direkt vor dem G8-Gipfel mal nicht die Botschaft kommt, wir sind dagegen. Wir wollten sagen, wir sind für bitte ein ganzes Stück mehr. Ja. Von vernünftigen Ideen umsetzen. Und da haben wir den Yunus eingeladen, den Götz Werner eingeladen mit seiner Grundeinkommensidee und 8 weitere Visionäre. Ja? Und war eine tolle Veranstaltung, war sehr erfolgreich. Und dort hat Yunus zum ersten Mal in Deutschland seine Social-Business-Idee vorgestellt. Und da war für mich sofort, ich habe das gehört und war klar, das ist mein neuer Lebensabschnitt. Damit beschäftige ich mich ab sofort. Habe dann auch dann den nächsten Vision Summit 2007 nur unter das Thema Social Business gestellt. Der fand am 1. 2. November in Berlin statt. 1000 Leute waren da. Und auf der Strecke dahin haben wir dann das Genesis-Institut gegründet. Ich habe es gegründet bewusst mit nur Unternehmern, weil ich ein sehr ungeduldiger Mensch inzwischen geworden bin. Ich möchte, dass Dinge umgesetzt werden. Und ich komme aus der NGO-Szene, ich komme aus der engagierten Szene und habe selber eigentlich einen schwierigen Lernprozess hin in die Unternehmerwelt gemacht. Aber ich habe eine sehr interessante Feststellung dabei über viele Jahre in der Suche nach innovativen Projekten machen dürfen. Die besten, die innovativsten und die erfolgreichsten sozialen Projekte wurden nicht von guten Menschen, wurden nicht von Entwicklungsexperten, wurden nichts davon aus dieser Welt entwickelt, sondern fast ausschließlich aus der Unternehmerwelt. Das hat mich neugierig gemacht und nachdem ich mich da beschäftigt habe, mach's kurz, habe ich die Entscheidung getroffen, die nächste soziale Bewegung möchte ich mal versuchen zu starten, nur mit Unternehmern. Jeder soll bei Social Business mitmachen, alle. Aber den Start mit dem Genesis Institut habe ich bewusst halt mal so versucht. Und wir kommen gut voran. Wir haben als nächstes uns vorgenommen, 2009, in diesem Jahr, am 8. November den dritten Vision Summit zu machen. Der 8. November ist der Tag vor dem 9. November und 9. November ist was? 20. Jahrestag des Mauerfalls in Berlin. Wir haben gesagt, das ist eine gute Gelegenheit, da kommen eine Menge Leute nach Berlin, die kassieren wir alle ein für unsere Veranstaltung. Ja? Und wir bestimmen auch die Blickrichtung an diesem Tag. Wir haben nämlich als Motto gewählt, Next Wall. Fall. Ja. Und das kommt gut an. Das wird von vielen sehr positiv aufgenommen. Und dieses Motto, und so haben wir eben hier, stehen wir kurz davor, dass wir wirklich total spektakuläre Teilnehmer haben werden. Leute, prominente Persönlichkeiten, glaubwürdige prominente Persönlichkeit in langer Reihe, die dort aufstehen wollen und sagen, so, jetzt endlich auf Tagesordnung weltweit Nummer 1, mindestens gleichrangig mit der Klimathematik. Überwindung der Armut. 2030 weihen wir gemeinsam das Museum der Armut ein. Und Armut gibt es dann ab da nur noch in dem Museum der Armut zu besichtigen. Das ist die Vision von Yunus. Das ist die Vision, der immer mehr Menschen sich anschließen. Und es gibt interessanterweise viel, 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 viel mehr Gründe in viel mehr Sektoren der Gesellschaft, als wir das bisher uns vorstellen konnten. Und das ist für mich etwas, was mir wirklich den Mut gibt, ganz frech und unverschämt zu sagen. Darüber werde ich jetzt noch ein bisschen was ausführen auch. Ja, Social Business ist das Instrument, mit dem wir aus unserer jetzigen Weltkrise herauskommen. Und Social Business ist das Instrument, mit dem wir das nächste globale Wirtschaftswunder erzeugen. Und zwar endlich an der richtigen Stelle. Ein Wachstum aus der Armut. Da macht Wachstum wirklich Sinn an dieser Stelle. Da ist es wichtig, dass es stattfindet. Wir können nicht wegen den Umweltproblemen sagen, aber ihr müsst jetzt noch ein bisschen länger warten. Erst müssen wir unsere Umweltprobleme gelöst haben. Wir müssen lernen, wie wir das intelligent verknüpfen. Und es geht. Wir können es verknüpfen. Auch da hat Yunus erste wunderbare praktische Umsetzungen geleistet. Jetzt sage ich kurz was über Grameen Shakti. Grameen Shakti ist auch eines der vielen Social Businesses, die Yunus umgesetzt hat. Der Impulsgeber war übrigens Hermann Scheer von Eurosolar, der sich sehr für alternative Energieformen eintritt und für eine echte Ökowende. Hermann Scheer sagte Yunus, so zweite Hälfte der 90er Jahre, denk doch mal drüber nach, ob es dir nicht Solar Home Systems dort installierst. Also kleine Solaranlagen auf dem Dach. Ich habe mir sie angeschaut, die sind im Buch auch abgebildet. Da sieht man eine Bambusstange, hat sich in der Natur unglaublich gut bewährt als Säule, auf die man was drauf tun kann. Und obendrauf ist dann halt in dem Fall eine, sind Solarmodule, ja, und dann eben der Anschluss, dass dann hinten irgendwo Strom rauskommt, ja. Nur Yunus hat was ganz anders gemacht, als die gesamte Umweltszene bis dahin gemacht hat. Viele Umweltverbände haben längst erkannt, dass alternative Energieformen für die Armen sehr, sehr wertvoll sind. Warum? Weil der Staat so schnell in den allen Ländern der Welt noch nicht auf die Idee kommen wird, Überlandleitungen dann auch hinaus aufs Land zu legen, ja. Da kann man sich ziemlich darauf verlassen, dass das nicht so schnell stattfinden wird. Es gibt starke ökonomische Gründe dafür. Also ist das sinnvoll. Aber alle meinten, ohne nachzudenken, ohne zu prüfen, das muss subventioniert werden. Ja, und so hat man für diese Solar Home Systems überall in der Welt viele, viele subventionierte Projekte aufgesetzt. Yunus, soweit kennen wir ihn inzwischen, dachte ganz anders nach. Er hat geprüft, wie schaut es denn eigentlich für die Ärmsten aus? Und er stellte fest, dass die Ärmsten der Armen eigentlich nominell am allermeisten überhaupt für Energie bezahlen müssen. Warum? Weil die Überlandleitungen fehlen. Also kriegen sie Energie nur in der Form von Kerosin, von Kerzen, von Batterien. Also das Allerteuerste und das Allerschlechteste überhaupt. Klar, Schlechteste und Teuerste in einem. Und Yunus rechnet dann, macht eine ganz einfache Rechnung. Er hat nachgerechnet, wenn ich jetzt den Ärmsten das anbiete, wir stellen euch so eine Anlage hin, ja, und ihr zahlt genau dasselbe, was ihr bisher auch zahlt, dafür als Rückzahlung, einschließlich Verzinsung, wie lange dauert es dann? Und das Ergebnis war interessant, 2 bis 3 Jahre. Wie lange hält so eine Anlage? 8 Jahre ohne weiteres. Wie lange hält so eine Anlage, wenn man auch noch die Frauen auf den Dörfern schult, damit technisch gut genug umzugehen? Locker 15 Jahre. Wow, was für ein Social Business. Ja. Was hat Yunus entwickelt? Er hat entwickelt das Konzept für weltweite Umsetzung von Solar Home Systems in den Armutsregionen der Welt, Einschränkungen auf dem Lande. Dort, wo Überlandleitungen sind, gilt die Rechnung natürlich so, geht sie so nicht auf. Muss man auch klar dazu sagen. Aber das ist die Denke von Yunus. Und diese Innovationen werden inzwischen erkannt von einem großen Unternehmen nach dem anderen, dass es ihnen unglaubliche Vorteile auch bringt. Ich komme jetzt langsam zum Ende, aber ein paar Dinge muss ich noch loswerden. Darf ich? Ja? Ja? Okay. Also, wir haben von uns aus dann beispielsweise gesagt, okay, die Franzosen haben die Nase vorne gehabt, schon bei der Fußballweltmeisterschaft und jetzt dann wieder. Und trotzdem möchten wir auch schauen, ob nicht deutsche Unternehmen hier das verstehen. Wir haben mit einigen gesprochen. Einer der Mitgesellschafter von Genesis Institute hat beruflich hervorragende Kontakte zu den Chefs vieler der großen deutschen Global Player und sprach die dann offensiv an Und hat einem Unternehmen, da kann ich den Namen bereits sagen, BASF, folgenden verrückten Vorschlag gemacht. Das ist eine Eventagentur und gleichzeitig Berateragentur. Und hat einen folgenden Vorschlag gemacht. Wir sind doch beauftragt von euch, für euch die nächste Versammlung eurer Chefs von den Auslandsniederlassungen weltweit zu organisieren, als Event schön aufzubereiten. Wir hätten diesmal etwas einen anderen Vorschlag als sonst. Unser Vorschlag ist, verpflichtet, 240 Leute sind das, verpflichtet diese 240 Leute, dass sie vorher das Buch von Yunus, die Armut besiegen, etwas unglückliche deutsche Übersetzung vom Titel, es geht um Social Business. Hier ist die, nicht die Kleinkreditidee beschrieben oder nur am Rande, hier ist die Social Business Idee beschrieben. Lest dieses Buch, verpflichtet die, dass sie das Buch lesen und dass sie vorbereitet dazu kommen und sogar noch darüber nachdenken, was könnten wir im Rahmen von BASF da anfangen. Ja, ist akzeptiert worden. Yunus konnte nicht mal selber dann dabei sein, per Videozuschaltung kam er dazu und stand Rede und Antwort und und BASF hat, das war im September letzten Jahres, fand diese Tagung statt und im März diesen Jahres hat BASF und Grameen einen Vertrag unterzeichnet. Es gibt die ersten Felder der Zusammenarbeit, Moskitonetze, die sehr, sehr wichtig sind, sehr wertvoll sind und Vitaminpäckchen. Das ist dieses Investment, gibt in dem Fall BASF zunächst für den Staat nicht einmal monetär, sondern in dinglicher Form, engagiert sich aber dann aber auch für den Einsatz und für den Vertrieb, für den Aufbau eines Vertriebssystems in Bangladesch dafür. Und das, was dafür bezahlt wird, baut im Prinzip das Kapital aus, um dann das nächste und das nächste und das nächste und das nächste Projekt daraus hervorzubringen. Gleichzeitig will BASF eine neue Forschungsabteilung ins Leben rufen. Forschung an der Front dieser Armutsmärkte, die wirkliche wirtschaftlich kreative, innovative Lösungen sind, damit die Ärmsten sich vernünftig entwickeln können. Und wir sind im Gespräch mit einem halben Dutzend weiteren Unternehmen in Deutschland. Und wir beim nächsten Vision Summit machen wir gleich eine ganze Serie von Vorkonferenzen, wo wir die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppierungen einladen, immer mit Yunus. Yunus spricht über Social Business, die können ihre Fragen stellen und dann hoffen wir, dass viele Bewegungen daraus hervorgeht. Die Stiftungen, die großen Konzerne, mittelständische Unternehmer, engagierte Menschen, Gründungswillige und die Ökoszene und so weiter und so fort. Also wir wollen das gewiss sehr, sehr breit angehen und am Schluss mit dem, was ich schon gesagt habe. Übrigens wird auch gerade im Moment etwas ausgearbeitet von Juristen, die darüber nachdenken, den Auftrag haben, festzustellen, was die armutsüberwindungsschädlichsten Gesetze der Welt sind. Ja? Und die sind auf die Idee gekommen, 20 zu nehmen, für jedes Jahr seit dem Mauerfall eines. Und das wollen sie dann dort den Ehrengästen überreichen, die Friedensnobelpreisträger, Ex-Staatschefs und Yunus. Und am nächsten Tag soll es an alle Staatschefs der Welt gehen. Also solche Dinge sind geplant, um hier wirklich Power zu erzeugen. Ja? Und ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Jetzt bin ich kurz abgewichen. Na, hat jemand zugehört? Okay, BASF, genau. Sechs weitere große Konzerne in Deutschland stehen auf der Matte, sind wir in Vorbereitung für ähnliche Joint Ventures und kommt nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt, nicht zuletzt, dank der Innovation von Yunus, eine immer wachsende, neue wachsende Zahl von Wirtschaftswissenschaftlern, die folgende Überlegung angestellt haben. Befeuert auch durch die jetzige Krise nochmal. Ja? So, wo kann überhaupt neue wirtschaftliche Dynamik wieder entstehen? Die Banken haben das Vertrauen zueinander verloren. Ob sie die wiederfinden? Naja, lassen wir uns überraschen. Übrigens, Yunus hat mal bei einer Talkshow in Deutschland der Sendung gesagt, ihr habt eine Subprime-Crisis, ich habe einen Subprime-Boom. Ja, das geht auch. Ja, denkt über euer Denken nach. euer Denken, da liegen die großen Konstruktionsfehler. Wenn wir visionär denken und wenn wir unternehmerisch dran gehen, Unternehmer sein heißt, nie aufhören, nach Lösungen zu suchen. Nie aufhören, nach Lösungen zu sein. Nie. So lange nachdenken, bis man immer wieder jedes neue Problem gelöst hat. So entsteht die Innovationsdynamik, so entstehen erfolgreiche Unternehmen. Und auch die Erfolgreichsten kommen irgendwann in die Krise und müssen immer wieder dieses Denken reanimieren oder als Unternehmenskultur erhalten. So funktioniert Wirtschaft. Ja. Diese Haltung hat Yunus ganz stark bei sich. So, wie kommen wir jetzt aber aus dieser Weltkrise raus? Darauf gibt es eigentlich wirklich einfache Antworten. Und wie gesagt, immer mehr Wirtschaftswissenschaftler vertreten das inzwischen und gehen hausieren mit dieser neuen Denke bei den großen Unternehmen weltweit. Das läuft im Moment in einer unglaublichen Geschwindigkeit ab. Einer davon, der erste, der das war, das ist ein indischer Wirtschaftswissenschaftler namens Prahalad. Ich glaube, das Buch heißt Der Reichtum der Armen oder so ähnlich. Der sagt, der geht so weit, dass er sagt, Unternehmen, die global agieren und sich nicht um die Entwicklung dieser Märkte kümmern, nicht endlich um diese Klientel kümmern und immer nur für die Reichen nachdenken, wie man sie noch reicher, noch übersättigter machen kann, sondern die nicht an diesen Markt gehen, diese Unternehmen haben heute schon die Zukunft verloren. Warum? Weil es Unternehmen gibt, die dort angefangen haben. Die gibt es und deswegen werden die anderen, sind sie zu dem Sterben dieser Unternehmen verurteilt, wenn sie nicht in diese Entwicklung einsteigen. Und das bestätigen viele und sagen, ja, das stimmt. Warum? Die Innovation von Kleinkrediten gibt es in der Welt. Und die ist nicht klein. Bangladesch hat mit echtem Wachstum aus der Armut die letzten Jahre ein Wirtschaftswachstum von 8% gehabt. Ja. Bangladesch hat gleichzeitig immer die Spitzenplätze belegt auf dem Korruptionsindex. Die schlechteste, miserabelste, korrupteste Regierung in der Welt. Ja. Trotz dieser Situation hat Bangladesch Wachstum. Und nachweislich durch Studien, es ist wirklich ein Wachstum aus der Armut. Als dem einzigen Land der Welt. Überall in den Entwicklungsländern ist das dortige Wachstum wiederum eigentlich nur von einer kleinen Schicht. In Bangladesch nicht. Aber Bangladesch hat für 80% seiner Ärmsten Zugang zu Kleinkrediten erreicht, dank vor allem zwei Einrichtungen, Grameen und BRAC. Das zweitbeste Land ist gerade mal bei 8% angekommen. Die Kleinkreditidee geht weltweit schon länger um. Wir sind inzwischen bei 120, 100 ist schon wieder Geschichte. 120 Millionen Menschen haben Kleinkredite bekommen, weltweit. Faktor 5 sind wir bei über einer halben Milliarde, die in den Genuss kommen dieses Systems. Das ist schon ganz schön weit. Und wie habe ich das erwähnt, wie viel es kostet, dass alle Menschen das bekommen? Noch nicht, dann mache ich das an der Stelle. Wir haben das mal ausgerechnet. Nach den heutigen Erfahrungen, die alle längst weltweit da sind, kostet der Aufbau eines kleinen Kleinkreditsystems, muss man im schlimmsten Fall rechnen, so muss man sagen, etwa 3 Millionen Dollar. Wir haben das mal hochgerechnet, wenn man wirklich ein globales Netz zieht, über den gesamten Planeten. Alle Menschen sollen in 5 Jahren Zugang zu Kleinkrediten. Das kostet 30 Milliarden Dollar. Heute lachen wir über diese Summen, über die wir jetzt sonst gehört haben. Das ist lächerlich. Deswegen haben wir uns auch an die G20-Chefs übrigens gewandt von Genesis und haben 2 Forderungen gestellt. Erstens, wir möchten gerne, dass ihr einen Global Marshall Plan beschließt in dieser Form. Ja? Macht diesen Global Marshall Plan flächendeckend, weltweit in den nächsten 5 Jahren Kleinkreditsysteme einführen. Ja? Und das Zweite, bindet einen bestimmten Prozentsatz, mindestens 10% aber, der ganzen Subventionsmaschinerie, diese Billionensummen da, bindet 10% davon an Investitionen in Social Businesses. Das haben wir denen geschrieben, wir haben mehrere Reaktionen auch bekommen, die tröpfeln jetzt auch noch nachher ein. Am Freitag kam von der Heidi-Marie Wiczorek-Zeule auch ein sehr lieber Brief. Alles toll, alles richtig, so in Kurzform. Aber eines hat mich überrascht. Haben Sie diese Nachricht vernommen, was Obama bei dem Gipfel in Lateinamerika verkündet hat? Da gab es zwei interessante Themen. Das eine ging ganz stark durch die Medien, neue Politik gegenüber Kuba. Aber das zweite haben die meisten nicht so richtig wahrgenommen. Können Sie mal nachlesen. Steht im Internet, überall in den Nachrichten auch dabei. Aber ging leider unter. Obama hat gesagt, wir schaffen einen Fonds für Kleinkredite für den Halbkontinent Lateinamerika. Wow, hat mich richtig gefreut. Ja, also auch da sind wir unterwegs. Wir möchten von Genesis ein System aufbauen, wir möchten eine soziale Bewegung in Gang bringen. Wir möchten eine ganz breite und sehr komplexe soziale Bewegung in Gang bringen, wo wir alle diese Ideen erstmal kennenlernen, uns damit beschäftigen, unseren Platz dabei suchen, dass wir sie in welcher Form auch immer unterstützen. Sei es, dass wir zumindest vielleicht für einen Teil der Gelder, die wir bisher gespendet haben, da hineingeben, in diese neue Denkweise, in die Projekte, die so funktionieren. Sei es, hoffentlich gibt es das bald, investieren an einer völlig neuen Art von Börse, an einer Sozialbörse. Die Idee von einer Sozialbörse hat in Brasilien ein gewisser Celso Greco als erstes umgesetzt, aber das war noch praktisch geschenktes Geld. Bloß das Controlling über den Erfolg, die Auswirkungen dieser Gelder, das funktionierte eben ähnlich, wie es bei Unternehmen an der Börse auch funktioniert. Wir kamen dann auf den Gedanken mit ihm und mit Yunus, wir machen die erste Sozialbörse, wo tatsächlich Social Businesses, wo sie in Social Businesses investieren können. Ja. Und wir haben starke Partner dafür gewinnen können und wir sind guter Dinge, dass wir das bald schon hinbekommen. Wir möchten gerne, dass jetzt eine ganze Serie von Unternehmen gegründet werden, Sozialunternehmen, die ihrerseits die Entstehung von Sozialunternehmen begleiten und unterstützen. Zum Beispiel Inkubatorunternehmen, die sich dabei beraten. Oder, das haben wir schon, eine Social Business Beteiligungsgesellschaft. Ja. Wir möchten, dass es im Bildungsbereich um sich greift. Wir haben jetzt schon etwa vom halben Dutzend Universitäten die Anfrage, helft uns bei Programmen und eigentlich möchten wir sogar Lehrstühle für Social Business einrichten. Wir haben eine Vereinbarung treffen können mit der Humboldt-Viadrina School of Governance in Berlin. Das ist eine ganz neue Einrichtung. In sich selbst ein sensationelles Projekt. Die möchten große gesellschaftliche Innovationen, also die Studenten, die dort studieren, die müssen ein Masterstudium oder ein Diplom haben, plus 2 Jahre Berufserfahrung. Erst dann kann man dort anfangen. Und das sind dann 4 Semester Studien begleitend. Und am Ende sollen Leute rausbekommen, die große Innovationen, mutige Innovationen umsetzen können. Und richtig steuern können. Sei es in der Wirtschaft, sei es in der Politik, sei es in der Zivilgesellschaft. Vorgabe, jeder, der dort studiert, muss entweder ein Pilotprojekt schon im Rahmen seines Studiums auf die Schiene gesetzt haben oder eine ganz reale Gesetzesvorlage, die er in die Politik einbringen kann. Ja, also das ist der Anspruch. Die werden jetzt Social Business als ihr Hauptthemenfeld nehmen. Der Gründer davon ist auch Gesellschafter beim Genesis-Institut und da entsteht sehr realitätsnah, sehr umsetzungsorientiert eine nächste tolle Kraft. Ich könnte jetzt noch einiges erzählen, vielleicht mache ich jetzt mal eine kleine Pause dann oder machen wir eine kleine Pause. Natürlich gibt es noch eine Menge mehr dazu erzählen, aber stellen Sie sich wirklich vor, wenn wir sagen, nach den Informationen, und viele haben es überprüft und viele haben es, und eigentlich alle haben es bestätigt, ja, wir können beschließen, die Armut zu besiegen. Wir können diese Macht an uns nehmen. Wir machen das Nötige. Ja. Was das Machen bedeuten kann, müssen wir natürlich, da gibt es noch viele Fragen sicherlich, und wir haben natürlich bei weitem nicht im Ansatz alle Antworten. Die wollen wir wieder gemeinsam dann auch entwickeln. Wir haben ein paar Vorleistungen gebracht, nicht mehr. Sonst ist es auch keine soziale Bewegung. Aber lassen Sie uns wirklich diese Vision anpacken. Lassen Sie uns das zur Realität machen. Was für Vorlagen, was für Steilvorlagen durch Pioniere wie Yunus wollen wir denn eigentlich noch haben, ja, bevor wir wirklich diese Entscheidung treffen. Ja. In der Wirtschaft, in der Politik, überall sind die Menschen offen. Ja. Die großen Konzerne sagen das, was Sie vorher schon erwähnt haben, ja, wir müssen da rein, wir müssen diese Innovation entwickeln. Ich nenne Ihnen doch noch ein Beispiel. Was entstehen kann, wenn man Social Business Denken konsequent betreibt? Das ist jetzt mal ein bewusstes Beispiel, nicht von Yunus. Es gibt Aravind-Kliniken in Indien. So, was hat er gemacht? Das sind Ärzte und die wollten was Gutes tun. Und die wollten es aber auch so organisieren, dass es nachhaltig ist, also eigentlich ein Social Business. Was haben sie gemacht? Sie haben den ganzen Vorgang einer Augenoperation des grauen Stars, darauf haben sie sich spezialisiert, nur das. Weil durch Mangelernährung entsteht ganz schnell grauer Star, aber nicht nur Menschen, die Mangelernährung haben, auch in Industrieländern gibt es, wenn auch wesentlich weniger, aber es gibt auch da den grauen Star. Ja? Okay, wir wollen etwas machen, was so funktioniert. Die haben jeden einzelnen Schritt dieser Augenoperation sich angeschaut und neu durchdacht und konsequent gesucht und gefahndet, was können wir anders machen, wie können wir es anders organisieren. Die Geschichte ist zu lang und ich kann sie sowieso nicht vollständig erzählen, weil Augenoperationen gehört nicht zu meinen Spezialgebieten. Aber was kam raus? Was kam raus? Jeder kann es überprüfen, dass es tatsächlich so ist. Diese Aravind-Kliniken, die haben die Kosten nach indischen Verhältnissen auf 5% runtergefahren. 95% Reduktion der Kosten. Sie haben entschieden, dass sie nur von 40% der Patienten Geld nehmen. Die schenken, das würde Yunus nicht machen. Er würde ganz wenig verlangen, was fair und möglich ist, aber nicht schenken. Aber die machen es. 60% bekommen die Augenoperation geschenkt. Ja. Die haben mehrere Patente entwickelt. Die sind so gut geworden, dass sie den Ruf haben, die beste Augenklinik für grauen Star der Welt zu sein. Höchste Qualität haben die durch das völligen radikale, genaue Durchdenken dieses Vorgangs erreicht. Ja. Und am Ende machen sie 25% Rendite. 25% Rendite. Die sich aber niemand in die Hosentaschen steckt, sondern die werden investiert. Und so gibt es deswegen schon weitere Aravind-Augenkliniken dieser Art in anderen Gegenden. Die reichen Leute kommen aus Amerika und anderen Ländern dorthin, in die Aravind-Klinik in Indien, lassen sich dort den grauen Star entwickeln, wegen des guten Rufs. Nicht, weil sie sozial jetzt plötzlich sein wollen. Das ist nicht bei einer Augenoperation, ist das nicht ein Motiv. Kann man nachvollziehen. Da muss die Qualität stimmen. Ja? Das wurde erreicht. Und Paraland, also Professor Paraland, der sagt, geht noch einen Schritt weiter, als was ich vorher sagte. Er sagt, die nächste Innovationswelle, technische Innovationswelle, entsteht an dieser Front. Weil dieser Armutsmarkt natürlich eine Riesenherausforderung ist. Weil das Denken so radikal auf den Prüfstand gestellt werden will, wie nirgendwo, niemand macht freiwillig, in diese Situation hinein so quälend nachzudenken, ja, bis man wirklich neue Innovationen findet. Er sagte, das ist die Quelle der nächsten ganz, ganz großen Innovationen technischer Art. Und davon wird die ganze Menschheit unvorstellbar stark profitieren, weil bestimmte Merkmale müssen erfüllt sein für diese Märkte. Die Produkte müssen unglaublich gut sein. Qualitativ, weil die Lebensumstände sind in den warmen Ländern ein bisschen härter als bei uns in den gemäßigten Zonen. Und viele andere Gründe, das gibt es, das hat er nachgewiesen, es ist so, die müssen besser werden technisch, obendrein noch. Ja. Und sie müssen leichter anpassbar sein an Veränderungen, weil ja am Ende muss etwas rauskommen, was viel preisgünstiger ist als das, was wir bisher kennen. Wir bekommen einen Zugang zu viel preisgünstigeren Projekten durch die Lösung des Armutsproblems in der Welt. Ja. Und Dort entstehen aber technische Innovationen, dort entsteht in Umweltbereichen, in jeder Hinsicht entstehen so viele Anforderungen, weil selbstverständlich können die Armen nicht einen Lebensstil, in einer Lebensstilsituation mit Produkten umgehen können, dass die bisherige Nutzung der Natur einfach skaliert wird. Das geht natürlich nicht. Also die Umweltprobleme sind die nächste Stufe der Herausforderung, die damit gelöst werden müssen, weil es gar nicht anders geht. Ja. Und das findet statt, das läuft, das hat begonnen. Und das dem Aufmerksamkeit zu schenken, ist unglaublich faszinierend. Es ist in jeder Hinsicht für einen Unternehmer faszinierend, für einen sozial engagierten Menschen, egal ob man ethisch oder wie auch immer sie motiviert sind. Für jeden von ihnen ist das eine unglaublich interessante neue Welt. So, Schluss ist erstmal. Dankeschön. Vielen Dank.